Sind mehr als 200 Leichen geborgen worden, das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord waren insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der texanische Gouverneur Abbott hat den Einsatz von 5000 Angehörigen der Nationalgarde angeordnet. Offizieller Grund sind Proteste, die für das Wochenende angekündigt sind. Außerdem sollen mehr als 2000 Polizisten zum Einsatz kommen. Vorher hat US-Präsident Trump schon Nationalgardisten nach Los Angeles entsandt, gegen den Willen des Bundesstaats Kalifornien. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Vorher hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran gefunden. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Bei einer Konferenz in Weimar haben sie an den Bund appelliert, das Jugendschutzgesetz zu ändern. Aus Weimar Wolfgang Henschel.
Bislang dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Die Initiative zu dem Antrag kam von Mecklenburg-Vorpommern. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken sagte, Bund und Länder seien hier im Austausch. Sie finde den Vorstoß der Länder gut.
Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, in der Nacht klar bei 12 bis 7 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 25 und in Senftenberg 26 Grad. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad, Samstag bis 30 Grad. Am Sonntagnachmittag dann teils kräftige Schauer. Die Zeit 19.03 Uhr.
Jetzt weiter im Studio Bernhard Kempf.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3. Mit Natascha Freundl.
Wir haben 1989 eine ganz tolle friedliche Freiheitsrevolution gehabt. Und ich merke immer wieder, dass viele Menschen sich damit gar nicht so stark identifizieren. Ich finde, da sind ganz viele vorbildliche Ideen damals auf den Straßen gewesen oder in den Kirchen diskutiert worden. Und da würde ich mir gerne eigentlich, dass wir uns ein bisschen mehr was von abgucken auch.
Können wir das mal zur Kenntnis nehmen, dass damals Menschen real ihr Leben riskiert haben für die Freiheit? Und können wir dann als nächsten Schritt mal klar machen, wie sehr ihr heute die Freiheit mit Füßen tretet, wenn ihr behauptet, es sei wieder wie in der DDR?
Der zweite Gedanke Ost, so heißt unsere neue Kooperation mit dem Deutschen Theater Berlin. Wir reden über den Osten Deutschlands und Europas. Auf der Bühne und mit dem Publikum. Ostdeutschland verloren zwischen links und rechts. Darum ging es zum Auftakt der Autorinnen-Theatertage am DT im Anschluss an die Vorstellung von Onkel Werner aus dem Theater Magdeburg, einer Adaption des Dramas Onkel Vanya von Anton Tschechow. Herzlich willkommen zu Der zweite Gedanke Ost, zur Eröffnung der Autorinnen-Theatertage am 11. Juni 25. Und ich freue mich sehr, dass wir zwei Kennerinnen des Ostens hier auf der Bühne haben. Zum einen Katharina König-Preuß, seit 2009 Linken-Abgeordnete im Thüringer Landtag und Sozialpädagogin. Ich freue mich sehr, dass Sie heute nach Berlin gekommen sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Und Charlotte Gneuss ist aus Leipzig angereist. Sie wurde nach der Wiedervereinigung im Westen geboren, weil ihre Eltern kurz vor dem Mauerfall die DDR verlassen haben. Ihr Debütroman Gittersee stand 2023 auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis, wurde in viele Sprachen übersetzt und am Berliner Ensemble in der Stückfassung von Leonie Rebentisch auf die Bühne gebracht. Sie ist Herausgeberin der neuen Rundschau im S. Fischer Verlag zur Frage Diktatur und Utopie. Wie erzählen wir die DDR? Und ja, sie ist nicht Marianne Birtler, die uns kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste, aber ich soll schöne Grüße von Marianne Birtler bestellen und sie freut sich, dass Charlotte Gneuss kurzfristig einspringen konnte und sie schätzt auch ihren Roman Gittersee sehr. Also nochmal herzlichen Dank, liebe Charlotte Gneuss, und herzlich willkommen. Der zweite Gedanke beginnt immer mit einem ersten Gedanken und ich muss sagen, wir haben jetzt hier alle Onkel Werner in der Regie und Autorschaft von Jan Friedrich vom Magdeburger Theater gesehen. Und mein erster Gedanke nach diesem unmittelbaren Theatereindruck ist, wie toll, dass es so großartiges Theater in Magdeburg gibt, meiner Heimatstadt. Und wir sollten alle häufiger zum Beispiel nach Magdeburg fahren, um Theater zu sehen. Ein Satz aus dieser Inszenierung, und zwar ganz nach Tschechow, lautet: Ich brauche nichts mehr, ich liebe nichts mehr, das Leben ist so sinnlos und öde, das macht einen fertig. Und ich habe mich beim Anschauen der Vorstellung gefragt, diese Sinnlosigkeit und Ödnis, die wir durch das ganze Stück hindurch erlebt haben, ist die jetzt typisch ostdeutsch oder nicht? Wie sehen Sie das, Katharina König-Preuß?
Ich kann ja nur für Ostdeutschland und dann nochmal speziell für Thüringen sprechen und würde sagen, ja, es gibt diese Ödnis, es gibt diese Leere, allerdings dann auch unterschiedlich, je nachdem, in welcher Region man ist. Also ich würde da auch nochmal unterscheiden, das Stück war sehr dicht, das vielleicht, also ich glaube, viel Wiedererkennungswert auf alle Fälle vorhanden. Und würde sagen, ich erlebe viel davon im eher ländlichen Raum zum einen. Und dann, wenn ich jetzt das reine Zitat nehme, diese Leere, diese Sinnlosigkeit, die hört man in Teilen quer durch die Gesellschaft hinweg. Dieses grundsätzliche Hinterfragen dessen, was ist, und parallel auch die Frage nach, wozu bin ich eigentlich, und dann oft verbunden mit, was macht ihr da oben eigentlich? Also es hat schon so eine Mehrdeutigkeit, aber grundsätzlich ja. Ich würde sagen, das hat etwas mit Ostdeutschland zu tun, zumindest das, was ich wahrnehme, definitiv. Aber jetzt Klammer auf, ich will nicht ausschließen, dass das in den alten Bundesländern nicht genauso ist. Nur da bekomme ich sozusagen nicht in dieser Intensität mit.
Hat das bei Ihnen was angesprochen, Charlotte Gneuss, was Sie aus Leipzig kennen, ja eigentlich einer sehr pulsierenden Stadt, in der Sie leben?
Also ich glaube, der Osten ist ja auch sehr unterschiedlich. Brandenburg und Thüringen und Sachsen und die Altmark, die unterscheiden sich ja schon sehr. In Leipzig erlebe ich jetzt nicht so diese Ödnis. Aber ich glaube, dass es eine gewisse strukturelle Ödnis schon gibt, auch im Osten. Ich glaube auch, dass es die schon lange gibt, dass es eine gewisse Tradition hat. In der DDR hat man immer wieder vom Warteraum gesprochen, hat sich oft auch so gefühlt, als wäre man in der Ödnis. Das beweisen ja auch die vielen Republikflüchtlinge beispielsweise. Und dann hatte man diesen Befreiungsmoment 89 und dann aber wieder dieses Gefühl von Ödnis oder vielleicht auch verbunden mit einer Nicht-Selbstwirksamkeitserfahrung. Also man sieht in den 90ern, die Suizidrate geht nach oben, die Geburtenrate sinkt ein, die Abtreibungsrate geht hoch, und da merkt man dann schon, dass es doch ein Gefühl von Ödnis irgendwie beweist, weil Menschen so unsicher sind, dass sie in die Gegenwart keine Kinder setzen wollen oder so. Also das würde ich schon sagen, aber gleichzeitig sagen ja 2/3 der Leute im Osten oft, dass die wirtschaftliche Situation schlecht ist, aber sagen auch 2/3, dass ihre persönliche Situation wirtschaftlich gut ist. Und manchmal frage ich mich, ob wir auch immer uns vorstellen, dass alles so öde ist. Also wie weit ist es eine Erzählung und wie weit ist es wirklich Realität? Da weiß ich gerade nicht, wie ich das einschätzen kann.
Ich finde es ja ganz interessant. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Tschechow kürzlich gelesen hat. Das steckt in dieser Vorstellung, die wir jetzt gerade gesehen haben, in dieser Adaption auf Ostdeutschland, ganz, ganz viel Original Onkel Vanya drin. Und dieses, man spricht ja gerne über den Jammer-Ossi und dieses Jammern, das ja doch diese Vorstellung durchzieht, die scheint eine lange Tradition zu haben bis ins russische Dorf von anno 1899, über das Tschechow damals geschrieben hat.
Ja, natürlich gibt es Jammern und manchmal ist das Jammern auf einem, ich will nicht sagen auf einem hohen Niveau, aber auf einem, sozusagen, wenn man die Leute dann mal persönlich konfrontiert, das dockt sozusagen an das, was Sie gerade gesagt haben, denen geht's persönlich gar nicht schlecht. Und trotzdem wird gejammert und trotzdem wird geklagt und wird etwas vermisst und etwas erwartet. Und erwartet wird wenig von sich selber in so einer Eigeninitiative, sondern erwartet wird immer, nicht immer, aber sehr häufig von anderen, die etwas machen müssten. Das sind oft die da oben, das ist oft sozusagen der Bürgermeister oder Landrat oder ähnliches mehr. Aber selten ist es eine Ich-Adressierung, auch im Sinne einer Reflexion, an welchen Stellen könnte ich selber sozusagen etwas an einem persönlichen oder auch gesellschaftlichen Zustand ändern. Und das ist ehrlicherweise enorm anstrengend, mit diesen Menschen zu versuchen, ins Gespräch zu gehen. Weil die Jammerebene, in dem Moment, wo sie konfrontiert wird, wird dann schnell verlassen auf die nächste Jammerebene, damit man bloß nicht an dem Punkt gelangt, an dem man eingestehen müsste, dass man ja selber auch eine Verantwortung für den Zustand, der ist, mitträgt. Oder noch schlimmer, eingestehen müsste, ja stimmt, so schlimm, so schlecht geht es mir ja gar nicht. Wenn ich jetzt schaue, wir haben Haus, wir haben einen Job, wir haben die Arbeit und ähnliches mehr. Aber da kommen halt große Sorgen mit ins Spiel, die, glaube ich, auch oft nicht so ernst genommen werden, wie es vielleicht notwendig wäre. Stichwort Transformation, Stichwort große Industrie-Gewerbe-Ansiedlung, die es in dieser Form gerade in den ländlichen Regionen Ostdeutschland eher wenig gibt. Und diese Angst, mit benachteiligt zu werden, mal wieder. Und das ist, glaube ich, auch diese Anfang 90er Eigenerfahrung und das Eigenerleben, das dann auch in einem gewissen Sinne tradiert, in Familien zum Teil weiter transportiert wurde. Das kann man nicht einfach wegwischen, sondern da halte ich es schon für notwendig, dieses Jammern nicht von vornherein nur als ein Jammern abzutun, sondern auch ganz genau zu schauen, an welchen Stellen steckt dahinter eine Angst, steckt dahinter eine Sorge und steckt dahinter auch etwas, dem man ja begegnen muss oder wo man schauen muss, dass es nicht wieder in so eine Verlusterfahrung kommt. Und diese Verlusterfahrung, die nicht mit einem eigenen konkreten Verlust einhergehen muss, ist in, ich würde schon sagen, größeren Regionen oder gesellschaftlichen Bereichen, ist das wie so in die DNA zum Teil übergegangen. Da kommt dann ganz schnell Treuhand, der Aufkauf. Also was da dann plötzlich, auch wenn man selber gar keinen Eigenbezug dazu hatte, das ist wie so eine Teil, ja fast schon Identitätsgeschichte bei einigen geworden. Und da würde ich halt bei allem, was mich auch nervt mit dem Jammern, zumindest im Größeren auch davor warnen, es nur als ein Jammern abzutun.
Eine wichtige Veränderung, die Jan Friedrich vorgenommen hat in der Adaption, ist natürlich, dass aus Alexander bei Tschechow, der Professor Alexander, der ins Dorf zurückkehrt und dort für Unruhe sorgt mit seiner jungen Frau Elena, in dieser Magdeburger Adaption eine Alexandra geworden ist. Eine linke, lesbisch-woke Politikerin, die aus Berlin nach Magdeburg zurückkehrt oder irgendwo in die Provinz von Sachsen-Anhalt. Und aber auch die Partnerin, die junge Frau Elena, für ja wie eine Projektionsfläche wird, auch für männliche Begierden, nicht ausgelebte Leidenschaften. Welche Assoziationen weckt das bei Ihnen, Charlotte Gneuss?
Ja, ich glaube, dass die Vorstellung von Männlichkeit mit einer Vormachtstellung zu tun hat. Und ich glaube, dass sie sich sehr leicht auf den Faschismus deswegen transportieren lassen
kann. Und wir sehen ja immer wieder auch in Ostdeutschland, wie eben junge Männer dem Faschismus hinterherlaufen und auch eben immer wieder sagen, ich will wieder meine Männlichkeit zurück, ich will wieder meine Vormachtstellung zurück. Und dann kommt es ganz schnell hin zu, wir wollen wieder America first oder wir wollen Deutschland zuerst oder Ost-Ost-Ostdeutschland, was man ja auch ganz oft hört. Und ich habe das sehr schön in dieser Inszenierung jetzt gefunden, dass wir da zwei Frauenfiguren haben, die sich dann aber auch gegenüberstehen und fragen, warum sind wir eigentlich Feindinnen? Warum sind wir denn keine Freundinnen? Warum solidarisieren wir uns denn nicht? Und das fand ich einen ganz interessanten Moment, weil das Patriarchat eben hier Solidarisierungsprinzipien ja auch zerstört. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Und gleichzeitig, wenn wir über Faschos und Männlichkeit sprechen, dann müssen wir ja auch anerkennen, dass eben Faschistinnen immer auch weibliche Gefährtinnen haben. Und das sehen wir in Deutschland ganz stark und auch international. Also man kann es auch nicht nur auf die Männlichkeit beschränken.
Ich würde hier ehrlicherweise in Frage stellen, ob die Alexandra Vogue war. Also angesichts ihres Verhaltens, ihrer Übergriffigkeit zu ihrer Partnerin und ähnlichem mehr, da würde ich ja sagen, oh mein Gott, na hoffentlich nicht. Also sozusagen eher umgedreht, definitiv. Aber ich glaube, es ist eine absolute Zuspitzung dessen, was ja dann auch, fast schon wie verhasst ist in bestimmten eher männlich und dann nochmal eher rechts geprägten Bereichen, ne? Dass die Frau, die Macht, die lesbisch, die aus der, Achtung, oh mein Gott, Berlin, der Großstadt kommt die auch noch. Da bündelt sich dann aber alles an Klischees und kumuliert sozusagen in sich zusammen und weckt dann natürlich auch alles an Prass, was vorhanden ist. Und das war dann wiederum spannend im Theaterstück, dieser ja fast schon elektrifizierte Hass, der da hin und her schwebte.
Also auf jeden Fall hat man da auch einen autoritären Charakter bei ihr erleben können, ne? Bei der linken Politikerin aus Berlin, die dort die Welt verbessern wollte.
Ja, und man spricht ja auch immer wieder von einem Männerüberschuss in Ostdeutschland. Das ist natürlich auch so ein Ding. Und das kommt im Stück, finde ich, auch ziemlich deutlich raus. So, die nehmen uns die Frauen weg, ist ja immer ein Narrativ, das auch ganz feindlich benutzt wird. Und jetzt ist es eben auch noch die Frau aus Berlin, die jetzt hier die einzige junge Frau im Ort nimmt.
Ja, noch die einzige hübsche
Und die einzige Frau, die hübsch ist und attraktiv ist.
Jetzt auch noch mitgebracht aus Berlin.
Ja, also das ist schon ganz schön hart und das wird im Stück ganz gut ausgespielt, ja.
Und jetzt springen wir aber mal in die Realität, die Sie, Katharina König-Preuß, in Thüringen beispielsweise im Parlament erleben. Bei Onkel Werner heißt es, und Onkel Werner sagt es gegenüber der gewissermaßen auch gescheiterten Politikerin aus Berlin, wir werden dich jagen und wenn erst die richtigen Leute am Drücker sind, wird hier richtig aufgeräumt. Nun haben in Thüringen am 1. September 2024 32,8% der Wählerinnen und Wähler die AfD gewählt, also gewissermaßen die Leute, die aufräumen wollen. Wie versuchen denn jetzt die AfDler im Thüringer Parlament, die größte Fraktion, wie versuchen die denn jetzt Politik zu machen, aufzuräumen?
Ich glaube, für die, die es jetzt nicht so auf dem Schirm haben, es ist ja die Höcke-Fraktion, also es ist, Thüringen ist Höckeland. Die größte Fraktion zu sein bedeutet, eine alltägliche rechte Machtdemonstration im Landtag zu haben. Also 32 Abgeordnete, insgesamt gibt es in Thüringen 88. Dazu dann eben noch die ganzen Mitarbeitenden. Das heißt, wenn die gemeinsam von der Fraktionssitzung oder auch auf dem Weg zum Plenarsaal laufen, das ist wie, ich habe es mal so genannt und ich sehe es auch noch ein Stück weit so, eigentlich wie täglich eine Nazi-Demonstration sozusagen im Haus, im Parlament zu haben. Das ist erstmal so rein die atmosphärische Veränderung, die damit stattfindet. Das geht natürlich dann weiter über Blicke, bestimmte Äußerungen und ähnliches mehr im Landtag selber, also in diesem parlamentarischen System. Ich glaube, die konstituierende Sitzung haben vielleicht einige mitbekommen, wo versucht wurde, sozusagen die demokratischen Spielregeln, aber auch die demokratischen Säulen zu beschädigen und so lang wie es nur geht, es hinaus zu zögern, verächtlich zu machen, zu manipulieren, zu instrumentalisieren. Also es ist der Wahnsinn, wie inszeniert das war, wie durchgeplant. Ja, und auch ehrlicherweise, so gut die demokratischen Fraktionen vorbereitet waren auf alle möglichen Situationen, Trotzdem, das Perfide der AfD konnte nicht bis ins Letzte vorbereitet sein, also sozusagen im Gegenspiel, ne, dass die demokratischen Fraktionen diese Bösartigkeit bis ins Letzte mit bedacht haben. Und eigentlich sollte man froh sein, dass man nicht schon in dieser Denke drin ist. Es geht dann weiter über, klar, Richterwahlausschuss, Staatsanwaltschaftsausschuss. Wir können keine Richter zurzeit und Richterinnen in Thüringen nachbesetzen.
Die aber nachbesetzt werden müssen.
Es sind Stellen frei. Es ist ein Renteneintritt, Pensionseintritt sozusagen steht bevor. Es sind Richterinnen, die jetzt schon verlängert haben oder verlängern mussten, weil keine Nachbesetzung erfolgt. Das hat aber noch an ganz anderen Stellen eine Konsequenz, die dann wieder, also neben der Zerstörung, sag ich, der Beschädigung des demokratischen Systems, sozusagen der Judikative, gibt es noch einen weiteren Effekt, nämlich die Verwaltungsrichterinnen kommen momentan nicht hinterher, die Asylverfahren zu bearbeiten, also von Menschen, die klagen, weil ihre Bescheide nicht dem entsprechen, was sie erhofft haben oder auch was Anwältinnen ihnen sagen. Und so stapeln sich die Akten und die Fälle. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass natürlich bei Menschen keine Entscheidung fällt über, können sie bleiben, können sie nicht bleiben, welchen Status bekommen sie. Das spielt der AfD aber wieder in eine ganz andere politische Logik mit rein, nämlich die ganzen Geflüchteten, die hier gar nicht mehr sein dürften und wo die Gerichte aber nicht entscheiden und wo das System versagt. Also das ist, glaube ich, etwas, was oft gar nicht mit auf dem Schirm ist. Das eine ist, die Richterinnen fehlen an allen Ecken und Enden, Staatsanwältin genauso, aber es hat halt auch noch an anderen Stellen richtig schlimme Konsequenzen, einmal für die Menschen, die auf die Entscheidung warten, weil sie sicher sein wollen, weil sie wissen wollen, wie es weitergeht. Und dann aber auch die schlimme Konsequenz, dass die AfD es an anderen Stellen dann auch wieder in ihrer rassistischen Politik nutzt, um gegen Menschen, die hierher geflohen sind, Stimmung zu machen. Und das ist eine so tiefe Bösartigkeit, perfektioniert in einem politischen Raum und auch in einem politischen Kreislauf, der ein Dämon ist, also ist vorhin im Stück gefallen, der zerstörerische Dämon. Und ich würde sagen, die AfD ist das. Und die ist das aber nicht an erster Stelle für sich, wie es im Stück fiel, sondern sie zerstört wirklich dämonenhaft diese parlamentarische Demokratie. Und eigentlich, es klingt immer so groß, sie zerstört diese Gesellschaft. Und das hat schon längst angefangen. Das ist in Thüringen spürbar, ist in Sachsen spürbar. Ja, es gibt die Ausnahmestädte, Leipzig, Dresden, Jena, Erfurt, Potsdam, die gibt's überall. Aber das sind die Ausnahmestädte. Und dann gibt's die Regionen, in denen nicht nur 33% die AfD gewählt haben, sondern 50%, 55%. Und wo sozusagen die Wirkung, ich würde schon sagen, körperlich spürbar ist. Also gar nicht im Sinne von nur Übergriffen, Angriffen, das meine ich nicht, sondern diese Angst, diese atmosphärische Angst, wenn man sich durch bestimmte Städte bewegt.
Ich würde gerne noch mal wissen, bevor wir mehr auch über die Entstehung oder die Vergrößerung dieser Angst und dieses zerstörerischen Dämons auch auf dem politischen Parkett nachdenken, würde ich gerne noch mal in die Realpolitik in Thüringen nachfragen. Mario Vogt, der CDU-Ministerpräsident einer Bromberg-Koalition mit BSW und SPD, spricht von einer neuen politischen Kultur in Thüringen, die er auch als Beispiel für ganz Deutschland gerne präsentiert, durch ja unmittelbare Absprachen mal mit der Linken, aber durchaus auch mit der AfD, denn man hat sie nun mal im Parlament. Was ist das für eine neue politische Kultur?
Also als erstes hoffe ich, dass das keine Kultur wird, die für Deutschland oder auch für Bundesländer in dieser Form kopiert wird oder übertragen wird. Als zweites, es stimmt eigentlich nicht, dass mit der AfD verhandelt werden kann und mit der AfD Abstimmungen im Vorfeld zumindest schon erfolgen, sondern da gibt es sozusagen diese Vereinbarung, es gibt eine Patt-Regierung, also 44 Stimmen hat die CDU-BSW-SPD-Koalition und 44 Stimmen hat die Opposition, AfD 32, Linke 12. Und da ist eigentlich diese klare Absprache, die die SPD auch mitgefordert hat und meines Wissens auch, also CDU, BSW haben das mit abgezeichnet, dass man nicht mit der AfD inhaltlich zusammenarbeitet und Gesetze, Anträge, Ähnliches mehr beschließt. Es gibt Momente, wo es eine ja, gezwungene Notwendigkeit gibt bei den zwei Drittel. Man braucht zwei Drittel für die Richterwahlausschüsse, für die Staatsanwaltschaftsausschüsse. Man braucht zwei Drittel, um die Verfassung zu ändern. Das wird nicht erfolgen, die Verfassungsänderung. Aber zumindest bei den Wahlen gibt es diese zwingende Notwendigkeit. Ohne die AfD klappt es nicht. Okay, aber inhaltlich eigentlich nicht vorgesehen, das zu machen. Die neue politische Kultur, von der er spricht, meine Güte, das sind alles so Augenwischereien. Er erzählt ja auch, dass es notwendig wäre, sich mit der AfD inhaltlich auseinanderzusetzen. Als ob das in den letzten 11, 12 Jahren nicht an unterschiedlichsten Stellen gemacht worden wäre. Als ob die Argumente, die er jetzt bringt, nicht die Argumente von investigativen Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Antifaschistinnen gewesen wären, die er an anderer Stelle viel zu gerne diffamiert, kritisiert und sozusagen leugnet oder abweist, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt. Also ich glaube, dieses sich ehrlich machen wäre auch eine wichtige Aufgabe für den Ministerpräsidenten in Thüringen, aber auch für die Bromberg-Koalition und dann auch vor allem klar zu machen, wo ist eigentlich die Grenze des eigenen politischen Handelns. Und das sage ich deswegen, weil an manchen Stellen, wenn ich mir gerade die Politik im Asyl- und Migrationsbereich anschaue, ich weiß nicht, ob es die AfD noch braucht. Das kriegt die CDU ehrlicherweise mit SPD und BSW auch gut hin. Also ist jetzt zynisch gemeint, aber was da schon neue Normalität geworden ist, finde ich erschreckend.
Katharina König-Preuß hat von Nazi-Aufmärschen im Thüringer Parlament gesprochen. Und Sie haben auch den Dämon der Zerstörung angesprochen, den im Stück Elena dem Werner Schrägstrich Vanya an den Kopf wirft. In euch allen steckt der Dämon der Zerstörung. Und man fragt sich natürlich nach, naja, wo fangen wir an? Rostock-Lichtenhagen, NSU-Komplex bis zur aktuellen starken Gewalt gegen migrantisch gelesene Menschen in Magdeburg nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024, wo Menschen wirklich mit großer Angst auf die Straße gehen und man erfährt so wenig darüber. Gibt es so einen besonderen ostdeutschen Dämon der Zerstörung? Also man möchte ja immer nicht in diesen allgemeinen Formeln und Schubladen denken und kommt aber auch nicht so ganz umhin.
Ich weiß nicht, wenn man von einem Dämon spricht, dann ist das ja immer so ein bisschen größer als man selbst. Aber letztendlich müssen wir anerkennen, dass das Menschen sind. Also Faschisten sind Menschen und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube gar nicht so stark an Dämon. Ich glaube schon an Strukturen, an gesellschaftliche und ich glaube auch an, dass es faschistische Theoretikerinnen gibt und ihre Gefolgsleute. Und das ist leider kein Dämon. Man kann sich natürlich fragen, woher das kommt, warum das so stark im Osten ist. Dafür gibt es so wahnsinnig viele Begründungen, also die DDR-Diktatur, die 90er Jahre, damit einhergehend aber auch so eine Elitenkritik, das sehen wir ja in ganz vielen Orten, also so eine, die westdeutsche Elite, wir haben es ja auch jetzt im Stück gerade gesehen, die Frau aus dem verhassten Berlin, die steht ja irgendwie auch für so eine Art Übernahme und das ist ein Gefühl, was es, glaube ich, in Ostdeutschland häufig gibt und diese Krisenerzählung verbunden mit der Elitenkritik ist, glaube ich, so ein Nährboden für rechte Gewalt und das erleben wir eben an all diesen genannten Momenten und dazu kommt natürlich auch, der Osten hat tolle migrantische Initiativen und Menschen und auch queere Personen, aber vor allem ist er leider einfach nach wie vor weiß und es gibt wenig Erfahrungshorizonte mit einem diversen Leben, das merkt man doch auch und das merkt man dann auch, finde ich, in der Linken zum Beispiel, also wenn ich im Ostdeutschen, was weiß ich, bei meiner Großmutter bin oder so, dann ist die Ostdeutsche Linke vor allem darauf fokussiert, gegen rechts zu sein. Und hier in Berlin beispielsweise sind die Debatten ja dann viel differenzierter und feiner. Und oft habe ich das Gefühl, die einen verstehen auch gar nicht, was die anderen meinen. Wenn meine Cousins da mit den feine Sahne Fischfilets-T-Shirts dann nach Leipzig kommen beispielsweise, dann verstehen die Leipziger Linken das gar nicht, was jetzt, also wo ist hier der Connex und so. Das sind ja spannende Debatten, aber es gibt, glaube ich, keinen ostdeutschen Dämon. Wir müssen es irgendwie mehr greifbar machen, ja.
Katharina König-Preuß, Sie haben ja sehr früh Erfahrung machen müssen mit rechtsextremer Gewalt. Sie waren 14, wenn ich richtig informiert bin, wo Sie brutal zusammengeschlagen wurden. Und zwar nicht nur von Männern, sondern von zwei Männern und einer Frau, die wohl auch eine Freundin von Beate Zschäpe war. Sie werden, weil Sie gewissermaßen das Erbe auch ihres Vaters, des Jugendpfarrers aus Jena, Lothar König, fortsetzen, der sich ja sehr engagiert hat gegen Rechtsextremismus. Sie bekommen bis heute Todesdrohungen.
Gestern,
der jüngste Fall. Wie bewahrt man da gewissermaßen Ruhe, die Sie ausstrahlen, diese Souveränität? Ich stelle mir vor, dass man, wenn man so früh eine solche Gewalterfahrung gemacht hat, dass sich das doch in den Körper einschreibt wahrscheinlich.
Also das war nicht die einzige Gewalterfahrung, es gab mehrere, aber das war die erste. Und ich sage es jetzt einfach mal so raus, irgendwann war die Entscheidung, dass wenn das gestoppt werden will, man etwas machen muss. Und das Machen beschränkte sich nicht darauf, um Hilfe zu rufen, die nicht kam, zur Polizei zu gehen, die sich nicht interessierte, sondern war am Ende eine antifaschistische Vernetzung, Organisation, Vorbereitung und dann eben auch agieren. Ich habe Gewalt erfahren, ich habe aber auch selber Gewalt angewendet. Und ich glaube, was man im Rückblick auf die Baseballschlägerjahre sagen muss, es gibt einfach viel zu viele Menschen, die damals Gewalt erfahren haben, ohne dass es die heutige Form der Bearbeitung und Aufarbeitung gab. Das heißt, es gibt eine ganze Generation von Leuten, die geblutet haben dafür, dass es Städte wie Leipzig, Städte wie Jena, Städte wie Potsdam heute gibt. Aber auch andere Städte, wo es versucht wurde. Und natürlich, Gewalt verändert, also Gewalt, die man erfährt, verändert. Und genauso verändert es aber auch, wenn man Gewalt ausübt. Das kann man jetzt als Notwehr, als Verteidigung, als kann man alles machen, aber es verändert. Wie es geht, so ruhig zu bleiben. Das eine ist, ich habe einfach diese wirklich tiefe Überzeugung, dass Nazis nicht entscheiden, wann ich sterbe. Da kommt vielleicht das Christliche mit ins Spiel, da kommt aber auch ein Urvertrauen, glaube ich, durch Familie mit ins Spiel. Und das, was total wichtig ist, das Rückgrat. Und das Rückgrat ist bei mir, sage ich immer, das ist nicht nur meins, sondern mein Rückgrat bilden andere Menschen. Das ist mein Mann, meine Familie, Freunde, aber auch Leute, die in Gegenden durchhalten und gegenhalten, wo es weniger Aufmerksamkeit gibt, weniger Unterstützung gibt und wo ich jedes Mal, wenn ich da bin, so denke, mein Gott, wie krass ist das, was ihr hier macht. Und zuletzt, ich sag's mal so, irgendwann nutzt sich jede Morddrohung auch ab. Mann, Leute, ihr erzählt das jetzt seit 10 Jahren. Mit mehrfach angekündigt, welches Datum, welcher Baum, wo genau, wo ich abgefangen werde. Gestern war sozusagen die Nachricht, sie wüssten, welchen Zug ich heute nehme und den würde ich nicht erreichen und würde sozusagen woanders landen, wo es mir auch nicht gut gehen. Also so, Rechner habe ich nicht dabei, sonst könnte ich so vorlesen. Aber ich denke, ja, okay. Ich habe es gelesen. Ich pack's in den Ordner für solche Nachrichten und mach weiter.
Wow. Jetzt weiß ich. Kann ich nur sagen, danke, dass Sie so offen das mit uns teilen. Charlotte Gneuß, 1992 in Ludwigsburg geboren. Wenn Sie das so hören, diese lange Erfahrung mit rechtsextremer Gewalt und auch hören, dass sie auch selber Gewalt anwenden musste, um sich irgendwie zu wehren, weil es keine andere Hilfe gab. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also erstmal möchte ich mich bedanken. Das ist eine ganz großartige Arbeit und es tut mir wahnsinnig weh, das zu hören. Jede rechte Gewalttat ist einfach furchtbar und eine zu viel. Und diese Willkür und Gesetzeslosigkeit auch in den 90er Jahren, eben die Polizei nicht als Hilfsort zu haben, sondern eben wirklich die antifaschistische Bewegung als einzigen Ort und sich selber verteidigen zu müssen und dass eben das eben Gewalt auch erfordert, dass man sich verteidigen muss. Ja, das fordert mir erstmal einen großen, großen Respekt ab. Und ich weiß auch zum Beispiel aus Dresden, aus der Neustadt, dass es diesen Ort dort nicht gäbe, ohne eben diese Antifaschistinnen, die sich damals in den 90er Jahren, ja, die da wirklich geblutet haben, wie es gerade gesagt wurde. Ich bin ja 1992 in Ludwigsburg geboren und hatte diese Naherfahrung nicht. Ich bin so mit 13 oder so zum ersten Mal zum 13. Februar nach Dresden gefahren. Da ist ja dann immer der große Aufmarsch, der faschistische Aufmarsch zum Gedenken an die Bombardierung, wo dann auch so national gefärbte Begriffe wie der Bomben-Holocaust benutzt werden. Und die Stuttgarter Antifa, die dann in diesen großen Bussen kam, war das immer so eine Aufregung, war das sind ja wirklich echte Nazis. So, wir haben das schon gemacht irgendwie, Antifaschismus, aber es war immer so, ja, also, und dann haben wir die gesehen und dann fanden wir es irgendwie krass so, ne? Und jetzt wohne ich auch schon seit 15 Jahren im Osten und es sind nicht die einzigen Nazis geblieben, aber man muss ja vor allem sagen, dass in Stuttgart mittlerweile 17 AfD-Abgeordnete im Landtag sitzen und dort auch eben Faschos keine Seltenheit mehr sind, sondern eben die auch sichtbar sind. Und ja, das geht dann in mir vor und dann denke ich, ja, das ist sozusagen das Labor Ostdeutschland, was in der Praxis dann aber eben nach Westdeutschland rüberkommt und das tut mir vor allem weh und macht mir große Sorgen. Und
Labor finde ich ein guter Begriff, weil es gibt ja dieses Konzept der Neonazis aus den frühen 90er Jahren, dass man sozusagen, wir erobern die Städte vom Land aus. Das hat ja in Teilen funktioniert. Und ich würde sagen, die AfD hat es perfektioniert. Die haben die Städte vom Land aus erobert. Es gibt noch so ein paar Inseln, ne, in denen es relativ klare, auch im Wahlen, Unterschiede gibt. Und es geht aber noch einen Schritt weiter bei der AfD. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Wir erobern den Westen vom Osten aus. Und das meine ich nicht nur im Hinblick auf Prozente, weil ganz real sind diejenigen, die in Baden-Württemberg die AfD wählen, mehr als Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammen. Ne, also wenn man sozusagen das dann mal runterschaut auf wie viele Personen sind das, sondern das meine ich auch inhaltlich. Also es laufen ja nicht mehr so starke Machtkämpfe in der AfD. Höcke hat es ja weitgehend geschafft, die nationalistische, völkische Politik auch in der AfD sozusagen als Priorität mitzusetzen. Aber ich glaube, das muss man, wenn man aus dem Westen auf den Osten schaut, sollte man immer mit auf dem Schirm haben. Wenn es nicht gelingt, die dort zurückzudrängen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie hier, und dann bleibt Berlin bestimmt eine Insel, vermutlich auch Hamburg und München, aber dann wird es sozusagen auch die Westdeutschen, die alten Bundesländer entsprechend treffen und erreichen. Von daher ist eigentlich jede Unterstützung für den Osten sehr sinnvoll, um sich selber auch in einem gewissen Sinne vor dem zu schützen, was im Osten schon begonnen hat.
Ja, und ich möchte auch hinzufügen, dass es mir auch Hoffnung macht, weil es die Orte wie Dresden, Neustadt eben gibt, ja, und weil es eben Jena gibt und Leipzig und so. Und man sieht ja an diesen antifaschistischen Kämpfen auch, dass es einen Möglichkeitsraum gibt. Die haben uns ja sozusagen verteidigt, unsere Freiheit und die Freiheit der Menschen, die dort leben, so. Und das macht mir schon eine Hoffnung. Und ja, da wünsche ich mir auch irgendwie vielleicht noch eine stärkere Szene wieder. Und warum sind wir denn Feinde sozusagen? Also warum trinken wir nicht öfter auf die Schwesternschaft und machen das mehr, so wie im Stück gerade gesagt, ja.
Katharina König-Preuß, Sie haben gerade gesagt, jede Investition in den Osten schützt auch gewissermaßen den Westen vor den Rechtsextremen. Und dann frage ich mich aber, was wäre das denn für eine Investition? Muss man nicht sehr, sehr tief graben? Charlotte Gneuß, Sie haben in Ihrem Roman 2023 Gittersee ja versucht, Verstrickungen aus der DDR-Zeit, Täter-Opfer-Geschichten zu erzählen, auf eine Weise zu erzählen, dass vielleicht den Leserinnen und Lesern die Augen aufgehen, wie leicht es war, auch in Bedrängnis in der DDR zu geraten und sich dann zum Beispiel in das Netz auch der Stasi zu begeben. aus einer gewissen Hoffnungslosigkeit heraus, möglicherweise ihre Hauptfigur. Worauf ich hinaus will, ist, wo sind eigentlich die Debatten über den langen Schatten der DDR-Diktatur geblieben? Die sind ja irgendwo auch stecken geblieben, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also mit dem Buch wollte ich das eigentlich auch gar nicht machen. Ich wollte einfach einen Text schreiben mit Themen, die mich jetzt interessiert haben. Aber natürlich hat jeder literarische Text auch eine politisch-gesellschaftliche Dimension. Und ich kann jetzt noch für vielleicht meine Generation sprechen und eine junge ostdeutsche Linke. Da habe ich das Gefühl, dass die Geschichtsschreibung so in den 90er Jahren beginnt. Und ich würde mir vielleicht auch wünschen, dass wir uns alle darauf einigen können, dass das eine Diktatur war und dass eine Diktatur nicht Täter und Opfer nur gibt, sondern jeder Mensch muss sich irgendwie an die Diktatur anpassen. Die Diktatur rauscht täglich durch das Gehirn mit. Man muss irgendwo mal was sagen, was man eigentlich gar nicht denkt. Und das bedeutet, dass man da sozusagen der Diktatur den Vorschub gibt vor der eigenen privaten Meinung. Und man muss sozusagen wirklich an sich arbeiten oder das für sich bearbeiten, um in eine Selbstwirksamkeit, glaube ich, zu kommen. Und das ist für mich schon wichtig. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir uns als vielleicht ostdeutsche Linke gar nicht, es ist unfassbar wichtig und will das auch jetzt irgendwie gar nicht relativieren, dass die Treuhand und all diese Jahre wirklich furchtbar waren, aber wir haben eigentlich ja auch 89 eine ganz tolle friedliche Freiheitsrevolution gehabt und die finde ich spannend und ich merke immer wieder, dass viele Menschen sich damit gar nicht so stark identifizieren, auch in den Kämpfen nicht, die aber auch eigentlich ganz, ganz großartig waren. Also ich finde, da sind ganz viele vorbildliche Ideen damals da auf den Straßen gewesen oder in den Kirchen diskutiert worden und da würde ich mir gerne eigentlich, dass wir uns ein bisschen mehr was von abgucken auch.
Naja, aber das müsste ja an erster Stelle dann mal voraussetzen, dass man sich klar macht, dass man selber nicht unbedingt ein aktiver Teil derjenigen war, die sozusagen 1989 und vor allem in den Jahren vorher das Ganze sozusagen vorangetrieben haben. Es war die Minderheit, die das gemacht hat. Und es war noch mehr eine Minderheit, die das 88 und 87 schon gemacht hat. Und dann diejenigen, die es vorangetrieben haben, die auch in die Risiken gegangen sind, in oft genug ja auch dann inhaftiert waren in den Stasi-Knästen und so weiter, die sind ja verrückterweise dann nicht ernst genommen worden, als es dann zur Wiedervereinigung kam. Darunter waren ja viele, die richtig progressive Ideen hatten, vom sogenannten Dritten Weg, nicht die Nazi-Partei, sondern eine andere Form des freien, des demokratischen Sozialismus zu versuchen, bis hin zu es erstmal selber zu probieren und eben nicht ja sozusagen sofort die Wiedervereinigung mit allem, was einhergeht. Es gibt die Forderungen von denjenigen, die damals die Opposition waren. Die haben gesagt, nicht nur die Stasi muss aufgelöst werden, sondern auch der Verfassungsschutz. Geheimdienste als solche sind ein Problem. Das weiß heute zum großen Teil gar keiner mehr. Also von wem reden wir, wenn wir über 89 reden? Von wem reden wir, wenn wir darüber reden, wer da auf den Straßen war? Und wer kann sich damit eigentlich identifizieren? Also auch durch eigenes Erleben, durch eigenes, ja vielleicht auch Angst haben, besorgt sein, weil unklar ist, was passiert jetzt? Kommen sie und schießen sie? Das war ja häufig montags so eine ständige Angst. Und dann sich trotzdem zu verständigen, den Mut zu haben, zu gehen, ohne zu wissen, schießen sie gleich. Das war nicht die Mehrheit der Ostdeutschen. Das war wirklich ein relativ kleiner Teil, dem wir alle äußerst dankbar dafür sein sollten. Und dann ist die Aufgabe, ehrlicherweise zu sagen, Leute, können wir das mal zur Kenntnis nehmen, dass damals Menschen real ihr Leben riskiert haben für die Freiheit? Und können wir dann als nächsten Schritt mal klar machen, wie sehr ihr heute die Freiheit mit Füßen tretet, wenn ihr behauptet, es sei wieder wie in der DDR?
Ja, genau darauf wollte ich hinaus, wenn ich sage, dass wir vielleicht uns auch als linke Erzählung nicht erst in den 90er Jahren anfangen zu erzählen, sondern dass wir wirklich früher auch anfangen. Und da haben wir eben diese großen Vorbilder, von denen du gesprochen hast. Oder ja, und die natürlich nicht die Mehrheit waren. Aber ich glaube, für mich in meiner Generation, ich war ja eh nicht dabei, aber ich gucke ja, was sind meine Ideale, was sind meine Vorgängerinnen. Und ich finde da einen Bezugspunkt herzustellen, für mich persönlich und ich glaube für viele andere auch interessant, ja.
Hier stehen noch ganz viele Fragen auf dem Zettel, also auch Was hat eigentlich die Linke falsch gemacht, dass sie in Thüringen nicht mehr die Mehrheit mit doch einem ganz patenten Ministerpräsidenten Bodo Ramelow?
Er ist jetzt Vizepräsident im Bundestag, auch super patent, das hier zu machen.
Aber vielleicht sind das ja auch Fragen, die Sie gerne stellen möchten. Wir haben zwei Saalmikros, eine Stimmmeldung des Herrn mit dem weißen Pulli.
Ja, schönen guten Abend. Ich möchte gerne zu dem Thema Jammern zurückkommen. Weil ich glaube, es gibt einen grundsätzlichen Unterschied zwischen dem Jammern bei Tschechow und dem Jammern bei diesem Stück. Das Jammern bei Tschechow ist eher philosophisch, existenziell. Es geht um die Absurdität des Lebens. Das ist überhaupt nicht gerichtet gegen die, die oben sitzen. In diesem Stück doch und auch im Osten tatsächlich. Und ich frage mich, ob genau dieses Jammern im Osten ein ganz diffuses Objekt hat, was sehr komplex ist, das heißt etwas, was mit der Vergangenheit in der DDR zu tun hat, etwas mit der Art und Weise zu tun hat, wie die Vereinigung, die deutsche Vereinigung passiert ist über Jahre, was das eben mit den Erlebnissen, die gleich nach der Wende kamen, in Ostdeutschland zu tun hat. Die konkrete Frage ist eben, wie kann man besser dieses diffuses Objekt definieren, worüber man jammert im Osten, weil das ist vielleicht das Thema und das hat viele Dimensionen. Das ist auch eine Anmerkung, vielleicht mehr als eine Frage.
Also ich glaube, das ist natürlich ganz, ganz vielseitig, aber natürlich hängt das auch mit diesen Nachwendeerfahrungen zusammen, also mit diesem Gefühl von, im Westdeutschland ist die Demokratisierung mit einem Wirtschaftswunder einhergegangen, im Osten ist es genau das Gegenteil, es ist sozusagen der wirtschaftliche Ruin und die Demokratisierung und dieses Gefühl, da irgendwie nicht mitmachen zu können und eigentlich ausgeschlossen zu sein, und das erzeugt Frust und vielleicht auch dieses Jammern. Ich benutze diesen Begriff so sehr ungern, weil er so, ja, inflationär gebraucht wird und auch oft abwertend und natürlich auch irgendwie dann diese Gefühle abwertet, die damit verbunden sind, und gleichzeitig ist in mir aber gleichzeitig, und ich glaube, dass wir als Linke in Ostdeutschland immer in diesen Widersprüchen gefangen sind, bin ich natürlich total wütend, weil ich denke, Mensch, so schön, wie die Städte aussehen, sahen die halt früher auch nicht aus, und wirtschaftlich jetzt geht es den Leuten so gut wie nie, und dann aber natürlich stimmt es trotzdem, dass die Betriebe dicht gemacht haben, dass die Leute vor der Tür standen, dass jeder soziale Kontext sich aufgelöst hat und dass das natürlich psychische Folgen hat, und ja.
Und ich habe manchmal aber auch so eine Wut. Ich denke, Mensch, ey, da sind Leute aus den alten Bundesländern 90, 91, 92, die wussten, wie der Kapitalismus funktioniert, in die ostdeutschen Städte gekommen und haben dort die Immobilien aufgekauft. Mit allen Konsequenzen, die es jetzt hat. Und ich bin richtig sauer, weil ich sag mal, die Preise, die damals bezahlt wurden, sind garantiert nicht die, die auch nur ansatzweise den Wert der Immobilie sozusagen erfüllt haben. Aber da waren auf der einen Seite Menschen, die wussten, auf der anderen Seite Menschen, die es A nicht wussten oder auch Strukturen, Unternehmen, was auch immer, die verkauft haben. Und eigentlich würde ich gern allen, die sich damals mehr als ein Haus gekauft haben in Ostdeutschland, jetzt noch eine Steuer im Nachgang draufpappen, die sie zahlen müssen, sozusagen, weil sie sich damals bereichert haben, wenn man ehrlich ist. Also diejenigen, die nicht nur sich ein Haus, sondern so dieses Mann, Leute, echt, ihr wisst Bescheid und ihr kommt sozusagen dann in die neuen Bundesländer und kauft halt diese teils wirklich wunderschönen, herrlichen alten Immobilien, lasst sie verfallen zum Teil, um sie abzuschreiben. Das ist ja in Leipzig der Fall gewesen über lange Zeit. Oder dann eben auch mit entsprechenden Unterstützung werden sie saniert, und die Mietpreise in diesen Städten sind krass. Und die sind, ich würde ja sagen, zum Teil richtig krass, weil ja die Löhne parallel auch nicht so angeglichen sind wie in den alten Bundesländern. Aber ich merke schon jetzt her.
Ja, ich wollte nur sagen, du sprichst so was Tolles an wie Kapitalismuskompetenz, die es eben ja in Ostdeutschland einfach nicht gab. Meine Mutter erzählt immer, wie sie in den Westen gekommen sind, und dann gab es da Werbung. Und dann hat sie einfach den Rasierer gekauft, der in der Werbung stand, weil sie kannte aus dem Kommunismus einfach oder aus dem Sozialismus einfach, dass wenn da ein Rasierer ist, dann ist das der beste Rasierer. Also diese Funktionslosigkeit, Logik des Kapitalismus dauert, um sie zu verstehen. Sie ist nicht natürlich, was das zeigt uns ja auch. Und das ist sozusagen dieser Vorsprung, der da ausgenutzt wird. Und das macht mich tatsächlich auch wütend. Und das meine ich auch mit diesem Widerspruch, in dem wir da immer wieder gefangen sind. Es ist,
also vielleicht sind wir auch dem Jammern und der Wut ein bisschen näher gekommen. Die Dame hier vorne.
Ja, ich wollte ganz kurz Ihre Meinung oder Ihre Gedanken zum Thema Verrat wissen, weil Täter-Opfer, es gab fast 200.000 IMs in der DDR. oder hinterher durch die Öffnung der Stasi-Akten auch zu erfahren, Freunde, Bekannte, manche haben bis heute Angst, in diese Stasi-Akten in eigene zu gucken. Dieser gegenseitige Verrat und Misstrauen, ob das nicht bis heute irgendwie in dieser Gesellschaft auch zu dem Thema gerne.
Danke. Und das Mikro geht weiter direkt zu Ihnen.
Also bei mir ist es aber jetzt was ganz anderes. Also ich bin nicht aus dem Osten und ich bin nicht links, sage ich jetzt mal gleich. Und ich finde die ganze Diskussion ein bisschen sehr, ja, das sind alles Nazis und das ist alles rechts. Und ich finde es ein bisschen zu einfach. Der Text ist ja eigentlich verloren zwischen links und rechts. Und man sollte sich ja mal die Frage stellen, zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis sind immer mehr Leute, die die AfD wählen, ganz normale Handwerker, ganz normale Menschen, also keine Nazis, die ihr jetzt alle hier so. Und wenn man immer sagt, das sind alles Nazis, so kann man mit denen ja nicht reden. Mein Schornsteinfegermeister, ich wohne jetzt in Mügelheim, ich bin aus dem Westen, aus Wilhelmshaven, aus dem Norden. Und da ist es auch, da wurde auch alles, dass die Wirtschaft schon lange schlecht. Ja, das kann man ja auch nicht immer nur links und rechts und Osten und Westen, sondern vielleicht Nord-Süd. Und ich finde das alles zu pauschal. Die Frage ist jetzt eigentlich, die Frage sollte man sich stellen, warum wählen die Leute die AfD und wie bekommt man sie zurück? Und das hat sehr viel mit Migration zu tun. Und da bin ich anderer Meinung als ihr. Ich persönlich habe Angst. Ich habe kein Auto und fahre mit der S-Bahn und der U-Bahn. Und das sind reale Ängste von Menschen. Und damit muss man reden. Und darüber muss man reden. Und immer nur zu sagen, sind alle rechts und rechtsradikal, wie bei Ulf Poschardt jetzt gerade, das geht nicht. Und dann, wenn das nicht gelöst wird, wird die AfD in die nächsten, sie werden ja in 2 Jahren dann gewählt werden, dann wird es wirklich die letzte Patrone sein.
Die Frage ist angekommen.
Frage ist,
und wir greifen erst die Frage nach Stasi-Aufarbeitung auf, beziehungsweise ja, ein Gefühl des Verrates, des Misstrauens vor allem, das sich vielleicht festgesetzt hat in der Gesellschaft.
Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also bei mir in der Familie zum Beispiel ist es schon alleine sehr unterschiedlich. In der einen Familie ist dieses Misstrauen sehr stark. Da gibt es auch Akten, die sozusagen nicht geöffnet werden konnten oder geschreddert sind. Und das heißt, es gibt dieses Unwissen immer noch, auch wer wo was getan hat. Und das ist schon vorherrschend. Also wenn ich mit meinem Vater zum Beispiel durch unseren Ort da fahre, dann sagt er immer, der war übrigens dabei und der vielleicht auch. Also da gibt es das schon auch sehr stark. Aber gleichzeitig gibt es auch viele Menschen, die darüber hinwegsehen, andere Menschen, die sogar da tätig waren und die das heute sehr stark verharmlosen. Und ich habe das Gefühl, dass wir dann, was diese DDR-Erinnerung angeht, oft so einen Unterschied haben zwischen dem kulturellen Gedächtnis, wo wir uns eben diese Gedenktage haben, wir haben Museen und so Institutionen, die sich an dieses Diktaturgedächtnis erinnern, und auf der kommunikativen Seite der Erinnerung, also das, was wir uns so privat erzählen, ist es, glaube ich, schon so vorherrschend, dass das waren einfach damals harte Zeiten, das konnte man da irgendwie gar nicht anders. Ich glaube, das ist sehr vorherrschend für viele bis heute in der DDR-Erinnerung. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den ich problematisiere, weil ich glaube, es sind nie die Zeiten, es sind immer die Menschen. Ja.
Und auch das wäre ein Punkt, über den man länger nachdenken könnte. Aber greifen wir Ihren Einwurf auf und die konkrete Frage, warum ist der Osten offenbar ein so fruchtbarer Boden für Rechtsextremismus?
Also vielleicht zuerst, ich bezeichne nicht alle AfD-Wähler als Nazis, und ich meine, das hat auch hier auf dem Podium niemand gemacht, sondern ich habe sehr konkret die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, die von Höcke angeführt wird, in meiner Wahrnehmung als einen täglichen, wie ein täglicher Nazi-Aufmarsch bezeichnet. Und das hat auch viel mit der Atmosphäre, die ausstrahlen, zu tun. Ich kann aber auch ohne Probleme zu den Hintergründen der einzelnen Abgeordneten, was da schon an entsprechenden, ich sag mal, Vorfällen, Taten und Ähnlichem war, berichten. Ich kann das genauso zu den Mitarbeitenden der AfD-Fraktion, wo wir über Leute reden, die unter anderem mit Platt & Anna-Leuten zusammen in Dresden oder auch in Döbeln bei Nazi-Aufmärschen unter dem Flaggen der JN und so weiter und so fort aufmarschiert sind, und wo sozusagen es keine Unterschiede mehr gibt zwischen Nazi und dem heutigen Mitarbeiter der AfD. Das finde ich nur wichtig, dass es auch klar wird. Ich bezeichne AfD-Wähler nicht per se als Nazis, weil ich das auch für einen Fehler halte in der Analyse, sondern ich würde da wirklich gerne auch an den Punkt kommen, wo wir beginnen zu differenzieren. Zum Thema Migration, beziehungsweise
warum
so viele in Ostdeutschland rechtsextrem wählen. Naja, Migration kann es nun ehrlicherweise nicht sein, weil um ihn mal zu erwidern, wir haben, glaube ich, einen Durchschnitt von irgendwas 8%, 9% Menschen mit Migrationsgeschichte. Je nachdem, manche Städte sind mittlerweile auch zweistellig, also die Städte. Aber die Situation, die Sie schildern und die ich auch manchmal von anderen höre, die ist so nun wirklich nicht auf Ostdeutschland übertragbar. Das heißt, Migration kann ganz real in der zumindest alltäglichen Wahrnehmung nicht der Grund sein. Er ist es dann aber trotzdem. Es ist aber nicht, weil die Menschen in ihrem eigenen Umfeld das erleben, von dem sie erzählen, sondern weil sie ständig davon hören. Und das meine ich jetzt im Ernst. Sie hören ständig davon, dass in S-Bahn, U-Bahn, wo auch immer, Gruppen von jungen Männern mit Migrationsgeschichte, die Begrifflichkeiten sind dann oft anders, fast schon terrorisieren, bestimmte Formen von Freiheit, Frauenrechte und so weiter ablehnen. Und ja, ich sage ganz klar, da gibt es an mehreren Stellen ehrlicherweise ein Problem. Das Problem habe ich aber auch mit rechten Gruppen, die genau dasselbe vertreten, die auch Frauenrechte ablehnen, die auch queeres Leben ablehnen und wo es oft, ich sag mal, Brüder im Geiste sind sie zumindestens. Wenn wir jetzt sozusagen zu dieser Problematik U-Bahn, S-Bahn und so weiter kommen, zeigen Sie mir mal eine Stadt in Ostdeutschland, wo eine U-Bahn fährt. Um das nur mal so als Beispiel, verstehen Sie, das ist so, es ist so Wahnsinn, was da mir im ländlichen Raum in Thüringen gesagt wird, ja, die kommen da alle mit den U-Bahn, S-Bahn und ich frage, wo fährt denn hier bitte eine U-Bahn? Ich würde mich ja freuen, wenn ein Bus fahren würde und das regelmäßig in Abständen, wo ich mich drauf verlassen kann. Entschuldigung, jetzt habe ich mich ein bisschen reingesteigert. Ja, wir haben dort ein Problem und ich glaube, wir müssen auch als Linke, und da meine ich jetzt nicht Linkspartei, sondern Linke, auch beginnen, ganz klar zu reden, an welchen Stellen es Probleme gibt. So, ich mache das übrigens ohne Probleme. Ich habe semitische Philologie und Islamwissenschaften studiert, nicht abgeschlossen, aber das große Arabikum. Das heißt, ich kann es sprechen, ich kann es lesen und ich kann am Bahnhof gegenpöbeln, wenn sich dort unterhalten wird über Frauen mit verächtlichen Worten. Dann kann ich rückfragen, willst du, dass ich das über deine Schwester sage? Und dann ist meist Schock und Ruhe. Ich erwarte nicht, dass jetzt irgendwie alle irgendwie Arabisch lernen, aber Farsi wäre auch wichtig. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, in Konfrontation zu gehen. Und zwar in Konfrontation immer dann, wenn Freiheitsrechte, und dazu gehören für mich Frauenrechte, dafür gehören für mich queere Rechte, dafür gehört für mich das Recht, dass ich entscheiden kann, wie ich lebe. Und das müssen wir verteidigen. Und das müssen wir aber nicht nur gegenüber rechts verteidigen, das müssen wir zum Teil auch gegenüber Menschen verteidigen, die meinen, dass die Religion, ob es jetzt christlich fundamentalistisch ist oder ob es ein übersteigerter Katholizismus ist oder ob es ein hardcore ausgelebter muslimischer, islamischer Glaube ist, da müssen wir einfach, glaube ich, ganz klar in ein Gegenüber gehen. Und dieses Gegenüber haben wir an unterschiedlichen Stellen, meine ich, verlernt.
Katharina König-Preuß, Abgeordnete der Partei Die Linke in Thüringen. In der Debatte mit der Schriftstellerin Charlotte Gneuß am 11. Juni 2025 im Deutschen Theater. Das ganze Gespräch mit weiteren Publikumsfragen hören Sie im Podcast Der zweite Gedanke. Online bei Radio 3, in der ARD Audiothek oder bei iTunes. Der zweite Gedanke Ost, die Gesprächsreihe im Deutschen Theater, setzen wir in der kommenden Spielzeit nach der Sommerpause in loser Folge fort. Ich bin Natascha Freundl, danke fürs Zuhören und Weiterdenken.
Herausragender Geiger.
Früher Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern, heute tourt er als Solist durch die Welt. Sein Vater war der deutsch-baltische Komponist Boris Blacher. Von ihm stammt dieses Violinkonzert aus dem Nachkriegsjahr 1948. Blacher spielt Blacher, jetzt in Frankfurt. Auch auf dem Programm der traurige Walzer, Vals Trist von Jean Sibelius. Und Rachmaninows dritte Sinfonie. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung seines Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle und der Geiger Kolja Blacher. Morgen 19.30 Uhr in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind mehr als 200 Leichen geborgen worden. Das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord waren insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der texanische Gouverneur Abbott hat den Einsatz von 5000 Angehörigen der Nationalgarde angeordnet. Offizieller Grund sind Proteste, die für das Wochenende angekündigt sind. Außerdem sollen mehr als 2000 Polizisten zum Einsatz kommen. Vorher hat US-Präsident Trump schon Nationalgardisten nach Los Angeles entsandt, gegen den Willen des Bundesstaats Kalifornien. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Vorher hatte das Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran gefunden. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Bei einer Konferenz in Weimar haben sie an den Bund appelliert, das Jugendschutzgesetz zu ändern. Aus Weimar Wolfgang Henschel.
Bislang dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin.